BR Heimat. Habe die Ehre.
Und habe die Ehre, sagt heute Wolfgang Schneider. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Genuss Montag auf BR Heimat. Mein Gast heute ist ein Mann, der sich ganz der Herstellung von köstlichen Pralinen verschrieben hat. Uwe Dengel von der Konfiserie Dengel in Rott am Inn. Ja, 2 Stunden lang haben wir Zeit, dass wir über feine Schokoladen und delikate Pralinen ratschen. Hier ist der Genuss Montag auf BR Heimat und heute geht es um ganz was Feines im Genuss Montag. Und zwar um Pralinen und um edle Schokoladen. Die wichtigste Zutat für beides, Sie wissen es, ist natürlich der Kakao. Und wir kennen Kakao ja normalerweise nur als Pulver. Und viele von uns wissen ja gar nicht, wie so eine Kakaopflanze ausschaut. Edith Schowalter, meine geschätzte Kollegin aus der BR Heimatredaktion, natürlich schon. Servus Edith, meine Liebe. Grüß dich.
Servus. Also die Kakaopflanze, das ist ein relativ kleiner Baum. Der wächst in den Tropen, der ist vielleicht so 15 Meter hoch, also wie so ein kleiner Spindelobstbaum bei uns im Garten. Und was wirklich lustig ausschaut, bei dem hängen die Früchte nicht, wie wir es von unseren Bäumen kennen, an den Ästen dran, sondern direkt am Stamm.
Okay, und ich schätze mal, und diese Früchte, das sind dann auch wohl Früchte natürlich, also die Kakaobohnen.
Ja, die Kakaobohnen sind in der Frucht drin, aber die Frucht, das ist eine sogenannte Schote, also botanisch gesehen eine Schote, so wie zum Beispiel eine Erbsenschote, aber dürfen wir sie jetzt nicht so klein vorstellen wie eine Erbsenschote, sondern eher schon so in der Größe von einem Maiskolben, nur bauchig und mit einer ganz harten Schale außenrum. Und unter dieser harten Schale, da kommt erst einmal Fruchtfleisch, das kann man übrigens auch essen. Und im Fruchtfleisch eingebettet sind dann die Kakaobohnen.
Und die Schokolade zum Essen ist ja eine europäische Erfindung in seiner Heimat in Mittelamerika. Da ist der Kakao ja ursprünglich nur getrunken worden.
Ja, genau. Und zwar hat man diese fermentierten und gemahlenen Kakaobohnen nur mit Wasser und mit scharfen Chilis vermischt. Und da haben jetzt die Azteken Schokoladel dazu gesagt. Und das heißt, übersetzt heißt es bitteres Wasser.
Schokoladel.
Und da kommt natürlich unser Schokolade her. Und jetzt dieses Schokoladel, das war kein Alltagsgetränk, wie wir uns vielleicht vorstellen, sondern das wurde getrunken wie bei uns Champagner. Also zu besonderen Gelegenheiten und hauptsächlich von den reichen und wichtigen Menschen im Aztekenreich. Und zu denen haben übrigens die Frauen eher nicht gezählt,
ach,
wie man weiß.
Ach Edith, gut, dass sich die Zeiten geändert haben. Und auf die Idee, dass man Kakao mit Milch und Zucker mischen könnte, sind ja auch erst die Europäer gekommen. So ist erst die Trinkschokolade und später dann die Schokolade zum Essen entstanden. Hast du auch was zum Ursprung der Praline herausfinden können?
Also da gibt es mehrere Geschichten. Ich weiß jetzt nicht, welche von den Geschichten man auf der Konditorenschule lernt. Das wird uns der Herr Dengel nachher bestimmt erzählen. Aber ich erzähle jetzt die, die mir persönlich am besten gefällt. Und zwar soll nach der die Praline, wie wir sie kennen, genau im Jahre 1663 erfunden worden sein. Und zwar in Regensburg auf dem immerwährenden Reichstag. Da ist nämlich immer schon Konfekt gereicht worden. Und da hat man natürlich was Besonderes gebraucht für die wichtigsten Menschen. Da haben wir ganz exotische Zutaten genommen. Datteln zum Beispiel hat ja kein Mensch gekannt. Oder Marzipan. Man hatte keine Ahnung, wie das überhaupt zustande kommt. Und dafür sind ganz eigenartige Früchte verwendet worden. Mandeln haben die geheißen, hat ja auch kein Mensch gekannt zu der Zeit. Und im Jahre 1663, da soll dann ein Koch, der Fugger, auf die Idee gekommen sein, dass man dieses Konfekt, wie es üblich war, noch toppen könnte. Und zwar, indem man sie mit etwas überzieht. Und jetzt darfst du dreimal ran, was das war.
Mit Schokolade,
Schokolade
natürlich. Okay. Und jetzt wissen wir natürlich, kann er sagen, guter Koch und Marzipan mit Schokolade überzogen. Edith, auch ein Pralinal oder so, das du gern magst? Oder
ganz
bist du
ehrlich,
Sirsi?
Ja, so, ich liebe Pralinen jeder Art, aber mit Marzipan am wenigsten.
Natürlich. Ehrlich, warum denn? Ich bin ein großer Freund von Marzipan. Die Blaskapelle Otto Ebner, süßes Hoffen. Und jetzt habe ich Gelegenheit, meinen heutigen Studiogast zu begrüßen, den Confiseur. Klingt schöner als Zuckerbäcker, Herr Dengel, oder? Grüß Gott.
Grüß Gott, mein Name. Dankeschön. Guten Morgen an alle nochmal. Ist natürlich ein sehr schöner, sehr interessanter Beruf. Confiseur ist ein Confiseur Chocolaté ist ein äußerst leises, sage ich mal, leitet sich ein bisschen ab von der Konditorei. Und natürlich ist es ein sehr spannender, schöner Beruf, wo du mit sehr viel Kreativität vieles umsetzen kannst.
Leidenschaft dabei sein kannst. Genau. Wir haben es erst gehört von der Edith Schowalter, die hat ein bisschen sich angeschaut, welche unterschiedlichen Kakaosorten oder was Kakao überhaupt ist, haben wir vor 10 Minuten hier auf BR Heimat geklärt. Und es ist ja beim Kakao genauso wie beim Wein. Es gibt genauso wie beim Wein, da gibt es unterschiedliche Rebsorten und beim Kakao gibt es eben unterschiedliche Kakaosorten. Wenn Sie jetzt Kakaobohnen einkaufen, achten Sie da, Herr Dengel, auf bestimmte Sorten? Wie ist das bei Ihnen?
Also bei uns ist eigentlich ausschließlich Edelkakao. Mhm. Nur etwa 4% der Welternte ist Edelkakao, die was also besondere Bohnen haben, die was also durch Geschmack und durch Aroma gewisse Auszeichnungen haben, die was der normale Konsumkakao nicht hat.
Mhm. Die schmecken besonders, oder?
Die schmecken besonders gut natürlich. Und natürlich liegt es auch am Anbaugebiet und auch an vielen Faktoren, die was ausschlaggebend haben, damit du Edelkakao nachweisen kannst, dass du auch einen Edelkakao verarbeitest.
Okay, wie heißt diese Sorte? Habt ihr einen Namen?
Wir haben im Prinzip also hauptsächlich aus Kolumbien Edelkakao. Da gibt es also im Prinzip einmal eine Sorte, die was im Prinzip sich also abhebt, also der typisch kolumbianische Kakao, der was auch diese ganz alten Sorten und nicht diese neuen Sorten, die was sozusagen gezüchtet haben von der Industrie, sondern eigentlich die ganz alten ursprünglichen Sorten, die was also nicht den Ertrag haben, aber auch natürlich ganz anderen Geschmack haben.
Über den Ursprung der Sorten werden wir natürlich noch ausführlich sprechen, über ihre Rohstoffe. Und es gibt ja, Herr Dengel, es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, der Bäcker macht die Hungrigen satt und der Konditor, der macht die satten hungrig. Denn es kann ja kaum jemand widerstehen, oder? Wenn so ein paar richtig schöne, feine Pralinen auf dem Tisch stehen, da greift man natürlich zu. Chocolatier, Confiseur Uwe Dengel aus Rott am Innlandkreis Rosenheim. Übrigens, sagen Sie mal, muss man eigentlich in Ihrem Beruf sehr viel probieren?
Natürlich, also sagen wir, wenn man muss süß mögen, wenn man süß nicht mag, kann man sowas nicht machen. Also ich habe Konditor gelernt und natürlich spezialisiert auf Praline Schokolade. Du musst einen Bezug haben zu süß, zu Praline Schokolade, zu der ganzen süßen Zunft, sonst kannst du das nicht machen.
Und wenn ich jetzt bei Ihnen Mitarbeiter wäre, der für dich da essen, so viel ich mag.
Das Schöne bei uns ist, der will jeder essen, was er möchte. Also es ist also aufhört jeder von alleine, irgendwann kannst du nicht mehr. Aber okay, natürlich, sage ich mal, es ist dann nicht jeder jeden Tag 20 Pralinen, sondern das ist natürlich, du musst deine Proben machen, du musst deine Füllungen probieren. Jeder kann natürlich das probieren, was er möchte, aber alles im Rahmen, also es ist nicht übertrieben, sage ich mal.
Sie haben einen relativ großen Betrieb, muss man sagen, 120 Leute, wenn ich richtig informiert bin, arbeiten bei Ihnen. Sie sind quasi schon irgendwie ständig auf Expansionskurs, kann man das so sagen?
Es hat sich in den letzten Jahren relativ positiv und gut entwickelt, weil wir natürlich durch unsere Möglichkeiten, die wir haben, immer mehr Kunden bedienen können. Das ist natürlich positiv für alle, dass du dementsprechend auch ausbilden kannst und die Firma sozusagen weiter wächst und gedeiht. Aber natürlich ist es die Basis, dem Kunden muss es schmecken, es muss passen und er muss zufrieden sein, dann kommen sie wieder.
Wie viel haben Sie selber noch mit der Pralinen- und Schokoladenherstellung zu tun?
Ich bin eigentlich der typische praktische Chef, also kein Bürochef, sondern ich bin also jeden Tag selber noch in der Produktion mit den Meistern, mit den Abteilungsleitern, dass wir trotzdem noch gewisse Sachen, gewisse Kleinigkeiten abstimmen, weil es gibt natürlich auch in unserer Größe immer Kleinigkeiten, die was dazwischen kommen, wo du dann dementsprechend kurz entscheiden musst, was ziehen wir vor, was machen wir später. Aber ich bin eigentlich immer noch jeden Tag an der Front.
Geht der Expansionskurs weiter jetzt bei Ihnen oder sagen Sie irgendwann einmal, ist die Grenze des Wachstums erreicht? Das muss sich jeder Unternehmer stellen. Rentiert sich das dann noch, wenn ich jetzt nochmal investiere, nochmal mehr Leute anstehe? Passt das dann auch noch, sage ich mal so, wenn man schon sagt, die Life-Work-Balance? Ich meine, bei Ihnen, denke ich, geht es eher live, weniger eher Work, oder?
Ja, also das Schöne ist dies, wir machen eigentlich das Gleiche wie vor 26 Jahren. Das heißt, vor 26 Jahren, bei uns ist wichtig Qualität, frische Vielfalt. Wir machen auch, wenn wir größer sind, nicht die Produkte anders oder wir dann nicht das MHD erhöhen oder wir im Industriebereich eigentlich werden Maschinen eingestellt und das Ganze geht nur noch auf Menge, sondern bei uns ist genau das Gegenteil. Wir brauchen also die letzten 10, 15 Jahre brauchen wir mehr Platz und mehr Mitarbeiter und auch mehr Fachkräfte. Diese sozusagen unsere herausragende Stellung, sage ich mal, ist, dass wir natürlich über 80% der Mitarbeiter sind Fachkräfte, ausgebildete Konfiseure, also sowohl Konditor, also viele lernen erst Konditor und dann spezialisieren sie sich bei uns auf Pralinen-Schokolade.
Okay,
und wir bilden selber auch aus Pralinen
Konfiseuren-Schokolade. Sie sind auch Ausbildungsbetrieb.
Genau, wir sind Ausbildungsbetrieb und das hängt alles zusammen. Nur wenn du diese Strukturen hast, dass du sozusagen die Basis gute Mitarbeiter, gute Ausbildung, dann kannst du auch diese Vielzahl der Produkte umsetzen.
Wie viel gibt es? Vielzahl der Produkte? Wie viel habt ihr? Wissen Sie gar nicht, Sie schütteln schon den Kopf.
Mittlerweile,
Sie wissen es gar nicht genau,
was wahrscheinlich, oder? Es sind, glaube ich, über 3.500 verschiedene Produkte,
was sie produzieren. Enorm. Wie viel ist bei Ihnen eigentlich noch Handarbeit und wie viel kommt von der Maschine?
Genau, also etwa 60% ist Handarbeit, etwa 40% ist maschinelle Unterstützung. Und wie gesagt, deswegen ist unser großer Vorteil, dass wir auch Kleinstmengen, wenn der Kunde sagt, du, ich brauche halt einmal 2 Stück da, ich brauche was für meine Tochter, hat eine Allergie, ich brauche halt 5 Stück irgendwas mit ohne Milch oder irgendwas spezielle Wünsche. Das ist unsere Stärke, von der Kleinstmenge Bis zur größeren Menge.
Also kann die bei Ihnen einkaufen, wenn ich sogar denke. Jeder fünf Zeit. Pralinen brauche ich.
Fünf Pralinen mit speziellen Wünschen, ja, mit speziellen Füllungen. Ich würde sagen, ich habe irgendwie ganz herausragende Wünsche. Mehr fruchtig, mehr herb, höheren Kakaoanteil, geringer. Für das haben wir da. Wir sind Fachbetrieb und wir sind keine Industrie. Wir sind immer noch, auch trotz unserer Größe, fachlich.
Ja, egal ob Marzipan, Nougat oder Trüffelpralinen, das sind ja alles, Sie wissen es, wunderbare Dinge. Die sind schon mal ein paar Kaloriensünden wert. Und jede Pralinensorte, die gibt es in Billigausführung oder eben in hoher oder sogar höchster Qualität. Der Konfiseur Uwe Dengel, heute unser Gast im Genuss Montag. Was muss man denn, Herr Dengel, jetzt in eine Praline reintun, wenn man möchte, dass sie nicht so teuer ist?
Natürlich, sage ich mal, ist im Industriebereich geläufig, dass man natürlich, je mehr Zucker das drin ist, umso günstiger wird das Produkt. Okay. Dann werden viel Pflanzenfette verwendet, Palmfette. Okay. Also alles, sage ich mal, was man normalerweise eigentlich gar nicht braucht.
Das heißt, man erkennt eine gute Praline auch daran, wenn sie ganz wenig Zucker hat, zum Beispiel, wenn sie nicht überzuckert ist, oder?
Genau. Im Prinzip, sage ich mal, für eine gute Praline brauchst du eigentlich nicht viel Sachen. Du brauchst natürlich qualitativ hochwertige, gute Schokolade, je nachdem, was der Kunde haben möchte für einen Kakaoanteil. Du kannst mit frischer Sahne, frischer Butter eigentlich eine Top-Trüffelpraline machen. Da brauchst du keine Kondensmilch und nicht irgendwas haltbar, 12 Monate. Mhm. Frische ist A und O und du sollst es auch nicht 3-4 Monate im Schrank stehen lassen, sondern je frischer, umso besser. Ja.
Kondensmilch ist übrigens auch ganz eine furchtbare Sache, gell? Oder im Prinzip, man muss leider so sagen, gell?
Auch Produkte, ich sage immer, das sind auch Produkte, die was die Welt nicht braucht. Und wir haben bei unserer kleinen, mittleren bäuerlichen Struktur so viele gute, tolle Produkte, wo du mit frischer Sahne, mit Butter, mit so vielen tollen Zutaten einfach und unkompliziert gute Produkte machen kannst. Da brauchst du diese ganze, in Anführungszeichen, Industrie-Haltbarkeitsgeschichte
brauchst du nicht. Gell? Pflanzenöle brauchen wir auch nicht, haben Sie erst gesagt,
oder? Nicht. Also der einzige Grund natürlich ist, sind lauter Füllstoffe für die Industrie. Ist ja klar, wenn ich 70% Zucker drin habe und 20% Fette, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Dann kann ich natürlich ein Kilo für 5, 6 Euro verkaufen. Das ist klar Thema. Ja.
Und dann natürlich, Thema ist natürlich auch in diesem ganzen Süßbereich die künstlichen Aromastoffe, oder? Das ist eigentlich im Prinzip eine ziemliche furchtbare Sache, oder?
Es ist also schon extremst, wenn du natürlich sagst, du tust auf 100 Kilo Masse irgendwo 1% oder 2% künstliches Aroma rein und es schmeckt so ähnlich wie ein Erdbeer. Aber natürlich, wenn du mit frischen Zutaten, beziehungsweise mit zum Beispiel gefriergetrockneten Erdbeeren arbeitest oder mit Früchten, wo nur das Wasser entzogen worden ist, mit 100%igem Fruchtpulver, dann hast du den gleichen Effekt.
Ja.
Und es schmeckt dann 10, 20, 100 Mal besser als mit irgendeinem Aroma.
Ja, wie schaut es aus? Man Schnaps oder Likör kann man Natur nehmen, man kann aber auch irgendwie als Destillat quasi nehmen, oder?
Genau, natürlich haben wir hauptsächlich Destillate, damit du so wenig Wasser wie möglich in der Füllung hast. Mhm. Das heißt, Destillate hast du teilweise 60-70%. Jamaika Rum zum Beispiel, was wir verarbeiten, das hat 75%. Wenn natürlich da 3-4% in die Praline reinkommt, dann schmeckt das wirklich hammermäßig nach Rum, nach intensiv Rum. Das hat natürlich ganz anderen Effekt, als wenn du was eigentlich das, was plus 20% hast, da ist natürlich ein Großteil Wasser drin und das mögen wir ja nicht. Wir mögen ja Geschmack.
Sagst du noch, Herr Dengel, noch ein paar Sätze über Marzipan. Da gibt es ja auch, also Marzipan im Prinzip natürlich, das gute Marzipan aus Mandeln natürlich, Marzipan, Mandeln und die schlechte.
Also sagen wir, Marzipan, wenn man nach Reinheitsgebot arbeitet, dann ist es so, dass er normalerweise einen guten Marzipan hat 70% Mandeln und 30% Zucker. Mhm. Und dann gibt es natürlich Abstufungen, die was halt dann gewisse Firmen dann so weit machen, die wo dann 90% Zucker drin ist und 10% Mandeln. Und dann gibt es natürlich noch Steigerungen im noch größeren Bereich, wo es natürlich der Preis der ausschlaggebendste ist. Da gibt es dann den berühmten Persipan.
Persipan. Habe ich noch nie gehört, ja.
Ja, das ist natürlich auch nicht das Highlight. Da geht es eigentlich nur um einen süßen Füllstoff. Da haben dann drin, sage ich mal, auch 90% Zucker und 10% Aprikosenkerne.
Okay.
Dass Aprikosenkerne nicht unbedingt das hochwertigste Produkt ist, das muss ich kaum sagen, weil das eigentlich eher schon fast ein Abfallprodukt ist. Aber sie sind natürlich günstig und die Leute, wenn sie nur auf den Preis schauen und nicht, was hinten draufsteht, dann musst du halt dann mit dem begnügen, was drin ist.
Dieses Persipan hat in der industriellen Verarbeitung durchaus seinen Platz.
Hat einen hohen Stellenwert.
Hohen natürlich Stellenwert
auch viel gleich, auch für diese industrie hergestellten Lebkuchen und Stollen etc. Da ist natürlich klar, wenn ich da jetzt Marzipan rein tue, Mandel ist sehr teuer, Mittelmeermandel sehr teuer und da alles, was im Prinzip günstiger ist, oder wo ich dann nochmal den Marzipan strecken tue mit 2 Drittel Zucker, ist klar, macht es natürlich am Endpreis bemerkbar.
Und bevor Sie Persipan verwenden, dann Sie lieber im Betrieb zersperren, oder?
Also es kommt bei uns, ja. Bei uns gibt es kategorisch Rohstoffe, die was bei uns nichts verloren haben. Das hat mit Konfiserie dann nichts mehr zu tun. Mhm. Deswegen haben bei uns Sachen von Haus aus ausgeschlossen. Es gibt keine Palmfett, es gibt keine Fette, es gibt keine Kondensmilchfüllungen, es gibt keine Füllungen, die wo du irgendwo ein Jahr oder eineinhalb Jahr haltbar machst. Das ist nicht unsere Welt.
Mhm. Und der Herr Dengel und ich haben das gemacht, was wahnsinnig viele Leute halt wahrscheinlich auch tun, nämlich übers Wetter reden, dass wir jetzt plötzlich einen Tag haben, wo es so richtig brutal ringt. Schön für Sie, Herr Dengel, haben Sie gesagt, weil das ist das Wetter, wo die Leute richtig schön Pralinen essen, oder?
Genau, also das Wetter, Sigi, jetzt die letzten 5 Monate war es sehr warm und wenn natürlich solche Wettersachen draußen haben, wo es ringt, dann ist es natürlich super für die Schokolade, weil natürlich die Leute dementsprechend auch mehr Schokolade und mehr Pralinen konsumieren und kaufen.
Merken Sie das richtig an dem Umsatz gleich? An so einem Tag, da schneidet es gleich
das
auf, oder?
Das merkst du sofort, da kannst du die Uhr stehen. Nein, wir haben die ersten Leute schon da und dann wird für sich gekauft oder für Bekannte, Verwandte, Geschenke, das merkst du sofort.
Dann war es im Prinzip eigentlich für die Pralinenhersteller eher ein schlechter Sommer, weil es heiß war, oder, für euch?
Die letzten 5 Monate, sage ich mal, haben viele ein bisschen geschnaufen. Natürlich ist klar, bei 30 oder 35 Grad im Schatten denkst du es nicht automatisch an Schokolade, dann machst du natürlich deinen anderen Gelüsten nachgeben, also eher mal Bongi oder ein Biergarten, anderswo. Natürlich ist das dann für die süße Branche nicht ganz so toll. Aber die nächsten 3 Monate ist wieder vieles genau andersrum.
Und Weihnachten kommt da auch, oder? Wann ist der Peak in eurem Geschäft? Weihnachten natürlich, Ostern,
natürlich,
oder?
Jetzt sagen wir zwischen September und Dezember ist natürlich bei uns enorm viel los. Da wird ja jeden Tag fast 14 Stunden produziert.
Wie viel produzieren Sie insgesamt, wenn ich Sie fragen darf? Kann man es an Tonnen sagen, oder?
Durchschnittlich etwa, sage ich mal, Pralinen, so 800, 900 Kilo Pralinen pro Tag. So 20, 30 Sorten. Immer das, was bestellt wird, wird jeden Tag frisch produziert. Dann mit Schokoladentafeln, Figuren, mit allen anderen Produktgruppen gehen wir so Richtung 2500 Kilo täglich.
Ja, das ist schon ganz schön was, gell?
Das sind viele kleine Teile, weil sie haben natürlich, eine Praline hat 8 Gramm, 6 Gramm, 5 Gramm. Da musst du viele kleine Teile machen, bis du das sozusagen zusammenbringst.
Also haben wir jetzt fast bei 3 Tonnen, oder?
Ja, da haben wir Richtung 3 Tonnen.
So. Viele handwerkliche Pralinenhersteller, die machen die Füllungen ja selber, aber die Schokolade für außenrum, die wird dann zugekauft. Sie, Herr Dengel, machen an Ihrem Betrieb in Rottheim Inn auch die Schokolade selber und dabei ist es Ihnen sehr wichtig, dass die Rohstoffe aus fairer Produktion kommen. Wir haben uns 3 Sachen vorgenommen, nämlich Zucker, Kakao und Milch. Fangen wir denn doch mal mit der Milch an. Worauf kommt es Ihnen da an bei der Milch und woher kommt die?
Also wichtig natürlich, Rohstoff ist eine sehr sensible Geschichte, deswegen haben wir auch vor über 10, 12 Jahren, 15 Jahren angefangen, kontinuierlich alles umzustellen. Das heißt, aus welchen Gründen? Wir wollten im Prinzip genau wissen, wir wollten alles, was wir haben, wollten wir beim Bauern beginnen. Das heißt, wir beginnen sozusagen bei der Milch, beginnen wir beim Milchbauern. Es gibt keine Zwischenhändler, wir haben praktisch nur Milch von Sternenfähr und vom Berchtesgadener Land. Weil uns war wichtig mit diesen Molkereien, wo wir zusammenarbeiten, dass die ein gewisses Prinzip und gewisse Regeln an den Tag setzen, wo es im Prinzip eigentlich nicht um die Menge geht, sondern wo eigentlich der Preis das Wichtigste ist.
Berchtesgadener Land habe ich verstanden, die erste Molkerei habe ich nicht verstanden.
Die erste Molkerei war Sternenfähr.
Sternenfähr, wo sitzt die kenne ich nicht?
Sternenfähr ist die Vermarktung in Pfaffing, das ist praktisch eine Vereinigung von...
Bei Rottheim Inn, das ist ein Landkreis Rosenheim, ja.
Die haben die sozusagen auch vor zig Jahren verabschiedet von den großen etablierten Molkereien aus verschiedenen bekannten Gründen. Und mittlerweile haben da über 250 Bauern, die sozusagen selber vermarkten, ihre Milch, ihre Butter. Und das Prinzip ist bei allen immer gleich. Das heißt, Grundlage 40 Cent für jeden Liter Rohmilch plus alle anderen Kosten. Und das war bei uns ein ausschlaggebender Grund, weil wir gesagt haben, wir brauchen nicht mehr diese ganzen, jede Woche einen anderen Preis, jede Woche einen anderen Butterpreis, jede Woche einen anderen Sahnepreis, was im Prinzip eigentlich künstlich gemacht wird von den großen Firmen. Wir arbeiten nur noch mit Firmen zusammen, die was ein klares Konzept haben und eine klare Regelung. Und die muss beim Bauern beginnen. Und wir brauchen die kleine und mittlere bäuerliche Struktur, nicht die großen.
Und das funktioniert prächtig bei Ihnen, oder? Seit vielen Jahren
jetzt. Funktioniert super. Wir brauchen jedes Jahr etwa 700.000 Liter Milch. Und das ist schon ein Unterschied. Da kommt schon was zusammen. Und alles. Also wir brauchen die Milch für die Schokoladenproduktion, wir brauchen die Sahne, wir brauchen die Butter. Und alles unterliegt diesem Schema. Und wie gesagt, du kannst im Prinzip mit qualitativ Top-Milch, wo die Bauern einen Preis dafür kriegen, wo sie davon leben und arbeiten können, kannst du genauso wirtschaften. Du brauchst nicht diese ganzen Verramscherei, was im Prinzip eigentlich im großen Stil gemacht wird.
Ja, die Frage ist halt dann natürlich immer die, ob das der Verbraucher mitmacht. Denn wie viel kostet der Praline jetzt bei euch? Von wo bis wo geht das?
Ich sag mal, kostet schon ein bisschen was? Natürlich kostet es ein bisschen mehr. Es muss ja mehr kosten, wenn du gewisse Prinzipien hast. Soll es und muss es ja mehr kosten. Aber bei uns ist für jeden Geldbeutel was dabei. Das heißt, da kann der kleine Schüler sich was für 50 Cent kaufen oder 40 Cent. Genauso die Damen und Herren, die was dann sagen, Pralinen liegen wir momentan bei knappe 49 Euro, was ein Kilo kostet. Aber du hast im Prinzip für jeden Kunden was Passendes dabei, für jede Produktgruppe.
Also 49 Kilo, also mal 49
Euro für ein Kilo
also Pralinen. Für 90, 100 Gramm.
Genau.
Da habe ich dann Top-Qualität von Ihnen,
oder? Top-Qualität, und da haben Sie ja teilweise 8, 10, 12 Stück pro 100 Gramm, sage ich mal. Das sind natürlich viele kleine Perlen und kleine Edelsteine, was man da kriegt für 100 Gramm.
Und natürlich auch mit einem wirklich sehr schönen oder sehr guten Kakao. Wir wollen natürlich jetzt über Kakao sprechen, der wichtigste Bestandteil für die Confiserie. Und vor 20 Jahren, Herr Dengel, haben Sie ja beschlossen, dass Sie keinen Kakao mehr aus Afrika in Ihrem Betrieb haben möchten. Warum nicht?
Da haben wir natürlich eine, sage ich mal, sehr empfindliche Geschichte mit Kakao, was eigentlich alle betrifft und was eigentlich seit 60, 70 Jahren immer gleichbleibend ist. Wir haben uns damals verabschiedet aus der klassischen Kakao-Liefergeschichte Afrika, weil es ist ja 90% der Welternte, kommt ja aus Afrika, das wissen ja die meisten. Aber es ist ein großes Problem. In Afrika kann man fast nichts direkt beziehen. Mhm. Alles geht über Konzerne, das heißt, die Konzerne und die Regierungen, und die sind sich einig, und das ist seit 70 Jahren immer gleich so, der Kakao soll möglichst günstig sein, weil wenn er günstig ist, dann können wir gute Gewinne erwirtschaften und alles andere spielt keine Rolle. Mhm. Und wenn man dann genauer das Ganze verfolgt und sieht, was da eigentlich unten los ist und dass das auch sehr viel mit unserer aktuellen Problematik zu tun hat.
Die Flüchtlingsproblematik, ja.
Das heißt, wenn der Bauer natürlich vor Ort für einen Kakao nichts kriegt, für einen Kaffee nichts kriegt und für alle anderen Sachen auch nicht, was macht er dann? Da muss er flüchten. Und wenn du jetzt vergleichst, dass teilweise die großen Konzerne die Bauern 14 Cent für ein Kilo Kakao bezahlen, da muss ich keiner zusammenreimen, dass du für dieses Geld gar nicht aufstehen musst, da kostet nur noch flüchten. Mhm. Und das betrifft natürlich in Afrika fast alle, im Prinzip eigentlich alle Regionen. Und in Afrika ist noch ein Riesenproblem, sie haben ja zig Millionen Kindersklaven. Das sind 6- bis 12-Jährige, die meisten überleben das 13. gar nicht, die was für billigen Kakao in unseren Industrieländern produzieren, jeden Tag für nichts. Mhm. Und da, wenn du das mal mitkriegst und da ein bisschen genauer recherchierst, sagst du, ich will mit der ganzen Geschichte nichts mehr zu tun haben.
Oder?
Und deswegen haben wir uns entschlossen, war nicht einfach, war also kostenintensive Geschichte und sehr aufwendig, das Ganze umzusetzen, auch logistisch. Aber wir fangen auch beim Kakao, bei den Bauern an. Wir haben also Kooperativen in Kolumbien. Nur als Vergleich, 14 Cent in Afrika. Wir haben je nach Produktschema haben wir zwischen 5 und 6 Euro für ein Kilo Kakao in Kolumbien.
5 bis 6 Euro im Vergleich
zu 14 Cent.
Zu 14 Cent.
Also ich denke, das sind Welten. Das ist nur der Rohkakao. Ja, da hat man noch nichts, da ist noch nichts passiert. Mhm. Und deswegen importieren wir immer 20 Tonnenweise den Kakao aus Kolumbien, verarbeiten den, machen den dann in Veredel, machen sozusagen unsere Schokolade selbst, weil wir im Prinzip genau wissen, wo es herkommt. Und es gibt nichts Schöneres, wenn du mit den Bauern und den Kooperativen auf Augenhöhe sozusagen Preise verhandelst, wo die eigentlich sagen, das kennen die gar nicht. Das ist für die was Unglaubliches. Wenn du sagst, schau, in Kolumbien zahlt die Industrie vielleicht 40 Cent für ein Kilo Kakao. Jetzt kommt der Dengel und sagt, er möchte Minimum 4 bis 5 Euro für das Kakao bezahlen. Sagt, das ist für die eigentlich unglaublich. Aber was ist das Resultat? Die Kolumbianer müssen nicht flüchten, die Kinder haben Schulpflicht, sie müssen auch nicht den Koka anbauen, weil für den Koka anbauen kriegst du nur ein Drittel von dem, wie das, was du für den Kakao kriegst. Mhm. Also schließt sich der Kreis, das heißt Leben, Wirtschaften, Arbeiten, wo ich zu Hause bin und nicht irgendwo hin muss, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Also Basis, anständiger Preis, dann hast du auch kein Problem und kriegst auch Top-Qualität.
Ja, welche Konzerne sind es, die in Afrika so aktiv sind?
Im Prinzip eigentlich alle. Also ich mag keine Namen sagen, also jede Firma, was jeden Tag sozusagen in der Werbung kommt, bei den großen Etablierten, die sind alle gleich, es geht durch, egal welche, es gibt keine Ausnahmen.
Die dumpen alle die Preise.
Die machen die Preise, die Basis bei denen, solange die Bauern 14 Cent kriegen, können wir richtig gut Geld verdienen.
Ja, okay.
Mit viel Zucker drin und viel Kondensmilch und vielen leckeren Füllungen, was die Welt nicht braucht, kann ich da gute Gewinne machen. Aber es muss immer bewusst sein, die 60, 80, 90 Millionen Schwarze, was kommen, die kommen nicht zur Gaudi. Die kommen aus ganz klaren Gründen. Und diese natürlich,
weil sie eben in Afrika kein Auskommen
keine
haben.
Keine Perspektive, kein Auskommen mehr. Und die Stärksten müssen gehen, weil die anderen überleben es eh nicht.
Kennen Sie eigentlich, Sie beziehen jetzt Ihren Kakao aus Kolumbien, kennen Sie Ihre Erzeuger vom Kakao? Sind Sie öfter auch da gewesen, nehme ich an, oder?
Alle 2 Jahre fliegen wir rüber. Natürlich alles auf unsere Kosten. Da kommen immer 6, 7 von unseren Top-Kunden mit. Die was das auch sehen, dass es bei uns nicht irgendein Marketing-Gag ist, sondern das geht bei uns für jedes Kilo, jedes Stück, was du bei uns kaufst, ist dieses Rohstoffkonzept Grundlage. Und wenn du das vor Ort mal mitkriegst, was für Dankbarkeit, was das ist Gänsehaut pur. Wenn du sozusagen vom Kakao, von der Kakaopflanze bis zum Endprodukt alles selber mitgemacht hast, Fermentation, alles, was dazugehört, und dann siehst du, dass die Leute genau das kriegen, was sie brauchen und nicht irgendeinen Dumpingpreis. Also da haben die Kunden mehrere wie überrascht, beziehungsweise eigentlich fast schon geschockt, was das für Wirkungen hat. Nur weil sie von uns Schokolade kaufen, die was vielleicht 1-2 Euro teurer ist, wie im Vergleich zu dem Mitbewerber. Mhm.
Können wir schon mal machen an dieser Stelle, Ihre Großkunden, die diesen wirklich fairen Handel betreiben, wer ist das zum Beispiel?
Gut, wir beliefern natürlich sehr viele Bäckereien, Konditoreien, Konfiserien. Wir beliefern viele Konfiserien, was einen Teil der Pralinen selber machen und einen Teil machen wir für sie und so weiter.
Wir haben über Kakao gesprochen, wir haben über Milch gesprochen. Gleich sprechen wir natürlich über Zucker, woher Ihre Firma den Zucker bezieht, auch sehr interessant. Und dann natürlich, Herr Dengel, insgesamt über Ihre Leidenschaft für Pralinen, oder? Weil ohne Leidenschaft geht's nicht, oder? Da muss man schon für das Süße oder für das Süße Gute brennen.
Du musst für das brennen, weil das kannst du nicht machen. Du musst immer Bezug haben zu dem, was du machst. Und da muss eine Leidenschaft und eine gewisse Liebe da sein. Sonst kannst du es langfristig nicht machen, weil nur was passt, wo die Seele und wo alle das passt, dann nur das kann ich langfristig umsetzen und arbeiten.
Sozusagen. Wenn ich jetzt sage, Sie haben kein weiteres Hobby als die Pralinen, liege ich da richtig oder falsch?
Liegen Sie eigentlich fast richtig, sage ich mal. Es dreht sich eigentlich fast alles um Schokolade und Pralinen.
Und wenn es nicht um Pralinen hat, die letzten 10% dann vielleicht? Die
letzten 10%, dann mache ich mir einfach gar nichts, sage ich mal.
Pralinen und feine Schokoladen, das ist die Welt meines heutigen Studiogastes, Uwe Dengel. Herr Dengel, wir haben erst gesprochen, Sie haben wirklich interessante Geschichten erzählt, dass Sie Ihren Kakao beispielsweise nicht mehr aus Afrika kaufen. Nennen es doch nochmal dieses Beispiel, was zahlen die Großkonzerne in Afrika fürs Kilo oder die Tonne Kakao und was zahlt der Herr Dengel in Kolumbien?
Die Großkonzerne sind sich alle einig, auch wenn sie sich sonst nicht einig können, aber im Preis vom Kakao, der Durchschnittspreis etwa 14 Cent, was der Bauer bekommt in Afrika.
Fürs Kilo?
Fürs Kilo Kakao, also das ist nix. Und im Vergleich, was wir haben also je nach Produktionsschritt von der Kakaobohne haben wir zwischen 4 und 5 Euro Grundpreis.
Und da sind wir jetzt natürlich genau bei diesem Thema. Das ist natürlich eine Fluchtursache, ja, Nummer 1, weil die Leute einfach, die Bauern einfach nicht mehr von dem, was sie anbauen, leben können und ausgebeutet werden letztendlich. Anders kann man es nicht sagen.
Genau, und in Afrika hat nur das Problem, es ist Bildung nicht gewünscht. Warum Bildung nicht gewünscht? Weil nur mit dummen Leuten kannst du das machen. Deswegen wird auch wenig oder fast niemand dafür sorgen, dass die Leute sozusagen eine Struktur haben oder wo die Kinder über gewisse Bildung und Schule das lernen, dass sie eigentlich für das gar nicht arbeiten müssen, beziehungsweise für der Preis eigentlich unterirdisch ist.
Ihre Milch beziehen Sie aus heimischen Landen, aus Bayern?
Genau, also hauptsächlich Oberbayern. Da haben wir die Firma Sternenfähr, die Sternenfähr-Vermarktung aus Pfaffing, wo mittlerweile über 200 Bauern Mitglied sind, die sich von den etablierten Großen verabschiedet haben, aus verschiedenen Gründen. Und natürlich auch sehr viel im Bio und im normalen Bereich bei Berchtesgadener Land.
Ja,
und
das kleine Pfaffing ist nur ein paar Kilometer weg von dem schönen Rott am Inn.
Genau.
Das natürlich viele Menschen auch kennen, weil Franz Josef Strauß da bestattet ist.
Immer noch, ja.
Immer noch, ja, das wird ja wahrscheinlich so bleiben.
Diese und in 2 Tagen ist ja wieder ein großes Jubiläum dann.
Ah ja, wisst ihr, so in 2 Tagen.
Das da trifft jetzt sich alles wieder, was Rang und Namen hat.
Schon, oder? Essen die alle Pralinen?
Ich hoffe, dass alle einen Abstecher machen zu uns, weil wir haben einen Lohn offen.
Ja, das war ja klar, oder?
Alle Politiker sind herzlich willkommen.
Alles andere hätte mich bei Ihnen jetzt auch überrascht, Herr Dengel, denn ich glaube schon, Sie sind schon ein geschickter Kaufmann, gell?
Ja, natürlich, sag ich mal, auch wenn du diesen Aufwand, diese Logistik und alles machst, natürlich muss am Endeffekt noch was übrig bleiben. Aber sag ich mal, der Beginn ist immer Bauer. Zuckerbauer, Milchbauer, Kakaobauer, du musst die Mitarbeiter normal entlohnen und dann hast du am Ende des Jahres auch noch ein paar Euro Gewinn, sag ich mal. Was wir nicht haben, ist natürlich wie die Großen ein riesiges Werbebudget von 10-15%, weil für Werbung haben alle Geld, aber sobald es um ein paar Cent mehr geht für unsere Erzeuger, da haben wir da mal kein Geld und das kann nicht sein.
der Zucker geht uns noch ab in unserer, ja, in unserem Triumvirat. Kakao haben wir gehabt, Milch haben wir gehabt, Zucker machen wir noch. Woher kriegen Sie den Zucker her,
denke ich? Zucker ist auch eine sensible Geschichte. Also wir wissen ja, alles, was in Europa läuft, läuft eigentlich fast alles über den normalen, in Anführungszeichen, weißen, nicht unbedingt gesündesten Zucker, der schon chemisch zigmal behandelt ist, bis er fertig ist. Hat natürlich einen Grund, der Zucker in Europa liegt für die großen Kunden etwa auch bei 18, 19 Cent. Das ist also auch nichts. Mhm. Und dass die Bauern da viel dafür kriegen, wissen wir auch, dass der Zuckerpreis ja auch seit Jahren im Keller ist. Da verdienen eigentlich nur zwei Firmen davon. Bei uns ist genau andersrum. Das heißt, wir haben uns entschieden, dass wir Kooperation eingehen mit Paraguay. Das heißt, wir haben 100% Bio und fairen Zucker aus Paraguay. Da kriegen die Zuckerbauern, also wir verarbeiten nur Rohrzucker bei uns. Erstens ist der Rohrzucker chemisch bei Weitem ganz anders wie der weiße Zucker. Er schmeckt karamelliger, von der Qualität besser und sie haben nicht diesen Aufwand, den sie brauchen, wie beim normalen weißen Zucker. Der Grundpreis, was wir den Bauern zahlen in Paraguay, liegt schon bei knapp einem Euro. Mhm. Also das hängt ein Unterschied. 18 Cent, 1 Euro, bis wir alles rüberbringen, bis alles importiert ist, liegen sie bei etwa 2 Euro Grundpreis, was nur der Zucker kostet. Aber auch wieder das gleiche System. Leben, arbeiten, die Bauern können in Paraguay von Leben arbeiten, müssen nicht flüchten und haben eine Grundlage für die Zukunft.
Wie sind Sie auf Paraguay gekommen?
Es haben mittlerweile über 30, 40 Firmen in Europa, die was aus Paraguay importieren, auch im Bio-Bereich. Wir machen ja auch sehr viel Bio. Und deswegen haben wir sowohl in Normal als auch im Bio, ist bei uns gibt es nur einen Zucker, das ist der Bio- und faire Zucker aus Paraguay.
Wie viel Prozent Ihrer Produkte sind reine Bio-Produkte, also aus zertifizierten Lebensmitteln?
Wir machen etwa 70% ist konventionell und 30% ist Bio.
Wird der Bio-Anteil mehr oder was haben Sie da für Strategien?
Bio wird immer ein bisschen mehr, sage ich mal, wobei natürlich unser normaler Standard schon so hoch ist, dass wir teilweise das, was wir im normalen Bereich machen, ist teilweise schon viel höher wie das, was andere Biofirmen machen.
Jetzt haben Sie ja mittlerweile 120 Mitarbeiter bei Ihnen in Rott am Inn. Das ist schon eine ganze Menge. 30 Filialen auch Sapradi, das ist auch schon was. Wie war das eigentlich, diesen Betrieb haben Sie selbst aufgebaut? Der ist also nicht in elterlicher Tradition oder in Familientradition.
Also sozusagen also von der Pike auf, also erst Konditor gelernt und dann relativ schnell mit 20 selbstständig gemacht. Und eigentlich dies gemacht, was wir heute auch noch machen. Das heißt, Qualität, frische Vielfalt. Wir haben also mit kleinen Mengen begonnen, haben verschiedene Firmen beliefert und so hat sich das nach und nach entwickelt.
Wo haben Sie Konditor gelernt?
Ich habe in Rosenheim Konditor gelernt, bei einer mittelgroßen Bäckerei-Konditorei. Und natürlich, wenn du Konditor lernst, wird Schokolade ein bisschen angeschnitten, aber natürlich nicht in dieser Form, wie es wir machen. Da musst du eigentlich schon spezialisieren, weil es zu vielfältig ist.
Die Leidenschaft für die Schokolade, woher kam die? Weil der Vater auch so gern Süßigkeiten gegessen hat oder die Mutter? Oder
Süßigkeiten haben alle gern gegessen, sage ich mal. Und die Mutter hat natürlich auch sehr viel gebacken und sehr viel Kuchen. Also sie muss ja schon einen Hang zum Süßen haben. Und ich bin auch ein Süßer, also wenn ich irgendwo hinfahre, ich brauche keinen Navi, ich finde alle Bäckereien, Konditoreien, Cafés von alleine. Also das fliegt mir zu, sage ich mal. Also muss schon Bezug haben. Und dann war natürlich mein Entschluss nach der Lehre, Praline Schokolade ist ein sehr tolles Thema und es hat damals auch vor 26 Jahren noch nicht diese Struktur gegeben von guten Konfiserien. Ein paar hat schon gegeben, aber nicht diese Vielzahl bzw. auch vom Schema her.
Mit 20 selbstständig gemacht, braucht man Sondergenehmigung, oder? Darf man sich das dann selbstständig machen?
Ja,
jetzt wahrscheinlich schon, oder?
Jetzt geht es vielleicht auch nicht unbedingt einfach, sage ich mir, aber ich habe damals mit einem glücklichen Zufall auch in Zusammenarbeit mit der Regierung von Oberbayern dann die Genehmigung kriegt, dass ich das machen darf.
Okay, und dann haben Sie quasi angefangen. Was war Ihre erste Pralinenwerkstatt?
Also im Prinzip habe ich oben angefangen, unten in der Küche bei meiner Mutter, das waren 9 Quadratmeter.
Okay, wirklich?
Ja, das war der erste kleine Topf mit gute, sage ich mal, glaube ich, was er gehabt, 6-7 Kilo hat der Topf gehabt, wo wir dann die ersten kleinen Bestellungen gemacht haben für verschiedene Veranstaltungen. Dann war das ein bisschen zu klein, der Raum. Dann bin ich auf in mein Kinderzimmer. Da waren wir dann schon bei 20 Quadratmeter. Und dann ist halt so weitergegangen, Selbstständigkeit, den ersten Bauernhof umgebaut, also den ersten Bauernhof, sagen wir mit etwa 70 Quadratmeter Fläche, haben wir dann sozusagen die Kühe ausgetan, was drin waren, und haben dann sozusagen umgebaut und haben dann die erste kleine Pralinenproduktion gemacht.
War das Ihr Bauernhof, Ihr von der Familie, oder haben Sie den gekauft?
Nein, das war im Prinzip angemietet, war praktisch ein Bauernhof im Ortskern in Rott am Inn. Und die wollten aufhören, das war damals auch die Zeit, wo einige aufgehört haben, und da haben wir gesagt, okay, den Raum nehmen wir und bauen ihn um, dann in Fliesen, machen ihn sauber für Pralinen-Schokoladenherstellung.
Und Ihre Eltern, wenn ich Sie fragen darf, was haben die beruflich gemacht?
Sag, mein Vater ist gelernter Steinmetz, natürlich hat er auch ganz schon dieses Kreative, also ganz was anderes, sage ich mal. Aha. Aber war natürlich auch dieses Faible für Kreativ, für Handwerk, für das Feine, diese ganzen Vergoldungen, die ganzen Inschriften und so weiter. Das war natürlich sozusagen auch schon ein bisschen vorgegeben. Und die Mutter hat natürlich auch einen großen Bezug gehabt zu Kaffee, Kuchen etc., also alles, was mit Süß zu tun hat, auch sehr viel gebacken, sehr viele verschiedene Sachen gebacken. Und da, sage ich mal, kommst du da in die Richtung, wie ich damals zum Lernen angefangen habe, habe ich dann auch gesagt, okay, ich lerne Konditor. Da war der Vater ein bisschen verdutzt, weil er gesagt hat, du lernst Konditor, das, was die Mama macht, jeden Tag Kuchen, das möchtest du machen, kann man da schon Geld verdienen.
Ja, da darf es sich jetzt wundern, oder?
Ja, jetzt,
wie gut der Sohn Dengel Geld verdient damit.
Ist schon Rente, aber...
Oder wundert sich jetzt natürlich, oder?
Natürlich wundert sich jedes Jahr, jede Woche, was alles los ist bei uns und was alles noch Möglichkeiten da haben. Aber natürlich macht es auch Spaß und natürlich auch in gewisser Weise stolz, dass du sagst, dass da von den kleinen Anfängen, wo natürlich die Eltern auch maßgeblich teilgehabt haben und auch die Brüder, dass da schon vieles entstanden ist.
Mhm. Wenn er uns jetzt zuhört, nehme ich an, oder? Vielleicht?
Kann sein, wenn er nicht in der Firma ist und irgendwas füllen tut.
Okay, der arbeitet mit bei Ihnen, oder?
Ja, also er kann kommen, wenn er geht und er kommt und geht, wenn er möchte. Das ist ein schön, sage ich mal.
Ja.
Und das macht ihm auch Spaß. Er macht auch diese kreativen Füllungen, beziehungsweise die Schalen, die Schokoladenschalen, die was gefüllt werden, das macht er.
Die Mutter arbeitet auch noch mit?
Mutter arbeitet auch noch mit. Haben, sind beide in Rente, aber das kostet ihnen nicht nehmen, sage ich mal.
Ist dass sie trotzdem oder?
Jeden Tag kommen, wie sie müssen nicht. Das kostet kaum was zu bieten, weil natürlich ist es auch ihr Baby und ihr Herzblut, was da drin hängt. Und der kostet gar kein besser. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn du in eine Firma gehst, wo dein Name draufsteht. Mhm.
Das heißt natürlich, Sie haben von Anfang an ihre Eltern unterstützt in dem, was sie machen wollen.
Genau.
Also, aber wenn der Vater gesagt hat, Steinmetz war vielleicht gescheiter.
Aber wenn er gesagt hat, kann man mit Kuchen wirklich Geld verdienen? Und da haben wir schon ein paar Diskussionen gehabt, sage ich mal. Aber er hat dann schon gemerkt, auch dann nach der Lehre, da geht ja doch was.
Bleibt es jetzt dabei beim Dengelschen Imperium, sage ich mal, Praline, kann man schon sagen, oder? Ihr seid schon irgendwie Pralinen-Imperium. Ja,
schon.
Im Vergleich zum alten Rom natürlich eher klein, aber trotzdem, 120 Leute ist schon ein bisschen was.
Natürlich, wir mögen das natürlich die nächsten Jahre auch so weiter beibehalten und unsere Hausaufgaben machen und da tut sich noch viel, da gibt es noch viele Möglichkeiten, da gibt es noch viele Bereiche, die was noch nicht erschlossen sind von vielen anderen. Und die Kinder haben ja sozusagen auch schon in den Startlöchern. Die Tochter hat letztes Jahr schon angefangen zum Lernen und die anderen drei.
Konditorin?
Im Büro hat die angefangen. Mhm. Aber die zweite möchte jetzt dann auch Konfiseur, Schokolatier machen und die anderen zwei wollen auch. Also irgendwie haben alle mit der Schokolade ganz schön vernetzt.
Schon, oder? Das heißt also, es wird wohl so sein, wenn alle, ich nehme an, sie wünschen das auch oder ihnen gefällt das, dass alle ihre vier Kinder, dass die irgendwann miteinander den Betrieb führen.
Kann man sicherlich andenken, was natürlich im Nachhinein ist, weiß man nicht, aber ich habe gesagt, die Basis, wenn jeder Bescheid weiß von der Materie, von den Produkten, dann hast du langfristig, kannst du immer noch das eine oder andere mal anders machen, aber wenn du die Basics hast, die ganzen Grundlagen, dann hast du eigentlich immer die Möglichkeit, dass du da weitermachen kannst und den Betrieb dementsprechend weiterführen kannst.
Jetzt müssen wir dann natürlich auch noch darüber sprechen, Herr Dengel, welche verschiedenen Pralinen es bei Ihnen alles gibt. Wir wissen jetzt eins, die Kunst, diese Pralinen schön herzustellen und zu verzieren, das haben Sie von Ihrem Vater, dem Steinmetz, gelernt, oder? Widersprechen Sie mir jetzt nicht.
Nein, es sind auf alle Fälle einige Genie haben da mit drin, ja.
Wir wollen jetzt, Herr Dengel, über bestimmte Pralinensorten ratschen, die Sie schon immer gemacht haben. Gibt es sowas quasi, die Dengel-Traditionspraline?
Es gibt natürlich einige Sorten, die was eigentlich immer da sein müssen, weil der Kunde danach verlangt. Also die klassische, sagen wir, was man eigentlich von Anfang an, die Praline, was ich weiß, was eigentlich unser Ersten war, ist die sogenannte Chiemgauer Kirsch.
Chiemgauer Kirsch. Chiemgauer Kirsch. Klingt ja schön. Chiemgauer Kirsch, ja.
Und das ist praktisch eine Vollmilchpraline, da wo unten eine Kirschtrüffelfüllung drin ist, mit ein bisschen Schwarzwälder Kirschwasser und obendrauf eine Amarena-Kirsche, also eine richtig fruchtig frische Amarena-Kirsche und die voll mich überzogen. Und das ist also eine richtig fruchtig frische Praline, was eigentlich fast jeder mag. Also, die gibt es in Vollmilch und in Bitter mittlerweile. Und ich weiß auch, was der Kunde haben möchte. Das sind solche Klassiker, auch die klassische Jamaika-Rum-Trüffelpraline, Weinbrand, Whisky-Trüffel, das sind eher die dunklen Sorten. Die musst du immer da haben, die werden immer verlangt.
Was ich erinnere? Können Sie sagen, was am meisten ist?
Kirsch
ist immer von Anfang immer Top 10, oder?
Und dann kommen sozusagen die Champagner, Jamaika Rum, dann kommen die ganzen Sondersorten. Ingwer auch ein großes Thema, Ingwerpraline in Dunkel, Also es gibt super tolle Sorten. Natürlich ist es auch das Trüffelbranding, wo ein bisschen Alkohol drin ist, also etwa 3% Alkohol, weil du kannst mit deinem nichts anderes konservieren wie bei den cremigen Trüffel. Da wo Sahne drin ist, muss halt 2-3% Alkohol rein. Alles andere gibt es nicht. Aber wir haben natürlich auch noch Produktgruppen, sehr viel Marzipanpralinen, da ist auch der Pistazienmarzipan und Walnussmarzipan, die musst du auch immer haben. Das ist also
viele dieser Pralinen haben Sie selbst entwickelt, oder? Ist das so?
Ja, natürlich. Also wir haben jede Sorte selber entwickelt und natürlich gibt es auch gewisse regionale Unterschiede. Es gibt Kunden, die was in der Region vielleicht die Erdbeer nicht in weiß mengen, die mengen sie also eher in dunkel. Und dann gibt es Regionen, da wo die andere lieber einen höheren Kakaoanteil drin haben möchte in der Praline statt 60, 70, 80, 90. Und so musst du, wenn du ein bisschen auf die Regionen eingehst, hast du schon ganz andere.
Ja, ja. Bei den Regionen sozusagen. Ja, ja. Nennen Sie mal so ein paar Unterschiede. Was unterscheidet da, sagen wir jetzt, den Schwaben vom Franken?
Sagen wir mal, es gibt da genauso Regionen, wo die Leute, also es gibt welche, da wo die essen mehr Vollmilch und mehr Weiß. Mhm. Und es gibt dann Regionen, wo sagst, da merkst du anhand vom Kaufverhalten von den Kunden, also von den Konditoreien, Konfiserien, Hotels, je nachdem wer bestellt, oh, die mengen mehr dunkel. Mhm. Oder die mengen mehr dunkel mit Orangen, die mengen mehr dunkel mit Cappuccino, die mit Karamell Krokant. Und so, wenn du auf die Region ein bisschen eingehst und sagst, aha, der braucht mehr dunkel, dann kriegt er 3 dunkle Sorten mehr. Und dann merkst du, aha, dann werden die das auch noch verkauft und dann funktioniert es. Mhm.
Zunächst gibt es einmal die Idee und wie lange dauert es dann von einer Idee, Sie wollen die und die Praline machen, bis diese Idee dann quasi sozusagen in Schoko gegossen ist oder gebacken ist und dann tatsächlich in Ihrem Sortiment landet?
Also in der Regel sagen wir, dauert es etwa so 2-3 Wochen. Es gibt ja natürlich sehr viele Ideen, die was von Kunden kommen. Kunden aus verschiedenen Regionen oder verschiedenen Landesteilen, auch verschiedenen Ländern. Da wo der Kunde sagt, du, ich hättest da einen Wunsch, ich brauche da die Sorte, da soll ein bisschen mehr Frucht rein, da soll ein bisschen was von dem rein oder irgendwas kräutermäßig. Dann kommt immer erst sozusagen die Idee, dann wird die Idee geschaut, wie man die am besten umsetzen kann und zu welcher Schokolade sie am besten passt. Mhm. Es gibt immer Sorten, die passen mehr zu dunkel, andere zu weiß, andere zu Vollmilch.
Da werden dann Prototypen hergestellt, oder?
Genau, dann machen wir die ersten Muster.
Und dann werden Muster, sagen Sie, ja.
Genau, und dann werden praktisch probiert, also sowohl die Meisterin, Abteilungsleiter und ich, welche Sorte am besten in Frage kommt für dieses Rezept. Und dann natürlich wird es dem Kunden geschickt, auch wieder mit den 3-4 Vorschlägen. Mhm. Und der Kunde entscheidet am Schluss dann.
Der Kunde entscheidet dann.
Der Kunde entscheidet, genau.
Okay. Aha.
Also wir sind sozusagen immer nur außen vor, weil du kannst dem Kunden das nicht vorschreiben. Der Kunde entscheidet, was er möchte haben und dann muss er das sozusagen auch verkaufen, an den Mann bringen. Und dann merkt er schnell, wo die Reise hingeht.
Ja. Eine Ihrer Spezialitäten ist die Weißbierpraline. Ich nehme jetzt mal an, mit einem heimischen Weißbrei, oder? Oder Weißbier, können wir schon sagen, wer das ist, glaube ich. Ich bin immer ein Freund der regionalen Brauereien.
Genau, wir haben den Unertl in Haag, die was wir also auch verarbeiten für unsere Pralinen. Das Schöne an diesen ganzen Biertypen, auch mittlerweile auch sehr viele, diese ganzen Kraftbierbrauer. Okay, es gibt ja so viel unterschiedliche, tolle Biersorten, auch jetzt mit diesem ganzen handwerklich gebrauten Bier, wo du eigentlich den Geschmack erst so richtig rausbringst.
Kannst, oder? Ja.
Und wenn du dies, das sind teilweise viel so malzige Geschmäcker, wenn du die sozusagen mit der dunklen oder mit der Vollmilchpraline kombinierst, wo sozusagen in der Sahne nochmal 10, 15, 20% von dem Bier drin haben, dann ist das eine ganz angenehm, schmackhafte Praline, die was auch viele mögen. Weil viele, was vielleicht das Bier so nicht mengen, die mengen das aber kombiniert mit Schokolade und mit Pralinen.
Wie viel Praline muss ich essen, bis ich den gleichen Alkoholgehalt habe wie ein halbes Bier?
Das ist einmal zu viele, also das ist unbedenklich. Also
schaffe ich nicht.
Da muss keine Sorge, da muss man viel essen. Sag ich mal.
Die Weißbierpraline, wie Sie es herstellen, Ihr Rezept, das ist kein Geheimrezept, das kann jeder nachmachen, kann man das auch nachmachen, nachlesen sowieso auf unserer Internetseite auf BR Heimat. Nachmachen auch kein Problem, oder?
Kann man auch machen, natürlich braucht man ein bisschen Übung, wie bei allen Sachen so, wenn man den Kuchen jede Woche macht, dann kann man den auswendig, sobald man was Neues macht, braucht man ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe, dass halt diese ganzen Prozesse passen. Natürlich bei der Schokolade auch wichtig, die Temperatur muss natürlich stimmen, da brauchst du ein bisschen Übung, bis das Ganze funktioniert.
Aber im Prinzip ist es kein Problem, wenn jemand gut backen kann, der kann sich auch quasi weiterentwickeln zum Confiseur und Pralinen zu Hause machen, funktioniert gut.
Geht auf alle Fälle. Wie gesagt, wir machen ja extra bei uns sehr viele Praline-Schokoladenkurse, um den Leuten das nahe zu bringen. Und da gibt es mittlerweile über 20 verschiedene Themenbereiche, wo du genau das, was der Kunde zu Hause machen will, ihm erklären kannst in ein paar Stunden, dass er sozusagen sich leichter tut.
Können Sie einfach mal ein paar Grundzüge erklären, wie so eine Praline entsteht?
Also in der Regel, sage ich mal, hast du eine Form, da wo du im Prinzip eine Schale erst gießt. Das heißt, es ist eine dünne Kunststoffform, wo man erst eine Schale gießt, den Grundkörper. Dann kommt die cremige Sahnefüllung rein, je nachdem, welche Rezeptur man hat. Dann lässt man das normalerweise ein paar Stunden stehen, bis die Sahne und die Schokolade sozusagen miteinander auskristallisiert. Und dann hat man den nächsten Arbeitsgang, wo man das Ganze überzieht mit Schokolade.
Was ist der kniffligste Teil?
Es ist immer die Schokolade, immer die Temperatur. Immer
die Temperatur.
Weil wenn die ist nicht stimmt, wenn es zu warm ist, wird alles grau, dann müssen sie wieder neu anfangen und müssen alles essen, sage ich mal. Und wenn es zu kalt ist, geht es auch nicht. Also man muss da schon ein bisschen Übung haben. Und
diese Temperaturen, die sind je nach Schokoladensorte verschieden natürlich. Oder gibt es so eine Temperaturspanne, wo Sie sagen, da funktioniert es immer?
In der Regel sage ich mal so zwischen 32 und 29 Grad.
Okay.
Je heller die Schokolade ist, umso kälter sollte sie sein.
Also müssen natürlich alle Menschen, die Pralinen machen wollen, die sollten auf alle Fälle ein gescheites Thermometer daheim haben. Weil man kann es ja nicht bloß mit dem Finger, das kennen nur die ganz Guten.
Die Guten, die müssen gar nicht den Finger nicht, du siehst schon, wie die Schokolade ausschaut, oder? Wie warm
oder,
das ist.
Oder, gibt oder schöner Spruch, oder Augenmaß und Handgewicht, oder?
Genau.
Sind, wie geht es weiter? Sind es Konditors? Ich kann es ja da sagen, habe ich vom Spalbersepp gelernt, einem wunderbaren Konditor von wir in Bayern, sind des Konditors erste Pflicht. Hat er mir immer beigebracht. Und das stimmt, oder?
Stimmt, 100%.
Ein guter Konfiseur aus Rottam-Inn, große Firma, 120 Mitarbeiter. Und Herr Dengel, wir haben ja jetzt schon über feine Pralinen haben wir schon gesprochen. Unser Thema heute eben im Genuss Montag. Über Schokolade müssen wir natürlich noch ein bisschen reden. Sie haben auch selbstgemachte Schokoladen im Sortiment. Sind die eigentlich erst später hinzugekommen? Vor 20, 25 Jahren haben Sie die Leute noch nicht so für hochwertige Schokoladen interessiert.
Ich sag mal, grob kann man sagen, also ich habe 92 begonnen, also 1992, und in diesem Jahr war so irgendwie so ein magisches Jahr. Neben uns haben auch im Norden einige kleine Konfiserien begonnen, auch in Österreich. Also wie zum Beispiel Zotter hat auch in der Zeit angefangen. Und es hat sich sozusagen die letzten 25 Jahre eine Konfiserie- und Schokoladenkultur in diesem hochwertigen Bereich entwickelt.
Woran glauben Sie, dass das liegt?
Die Kunden, sage ich mal, haben dann sehr schnell gemerkt, dass im Prinzip, dass es noch viel mehr gibt, wie die typischen Süßwarenregale, was man früher gekannt hat, mit den typischen Marken. Die Leute haben eigentlich nicht gewusst, dass es eigentlich noch viel mehr Möglichkeiten gibt, dass du mit frischen Zutaten und frischer Schokolade ganz anderen Geschmack erzeugen kannst, wo nicht alles ein Jahr haltbar sein muss. Und da hat sich also vieles die letzten 25 Jahre entwickelt, in diesem hochwertigen Schokoladenbereich in mehreren Ländern, nicht nur in Deutschland, auch in mehreren Ländern, wo diese Struktur immer besser und immer kleinstrukturierter geworden ist, wo viele kleine, mittlere entstanden sind.
Was sind es noch für Länder, die da mitmischen, neben Deutschland, Italien, Frankreich, oder?
In Deutschland gibt es gute Beispiele. Ja. Es gibt in Frankreich, Italien einige, Österreich einige.
Österreich, oder?
Schweiz gibt es auch ein paar kleinere, sage ich mal. Also da hat sich vieles getan, ja.
Die Österreicher und die Schweizer, die waren schon in vielen Dingen auch immer Vorreiter, oder? Also speziell natürlich auch, was diese ganze, nennen Sie jetzt mal, was diese ganzen Essens- oder hochwertige Nahrungsmittel anbelangt.
Die haben auf alle Fälle, also Österreich hat da schon einiges gemacht, Schweizer auch, wobei die Schweizer mehr Industrie orientiert
machen,
waren.
Oder?
Und die Österreicher hat es ein paar gegeben, aber nicht diese große Vielfalt wie in Deutschland. Also Deutschland ist auch Bäckerei, konditoreimäßig, Kaffee, wie man sieht, auch mit den ganzen Kaffeeröstereien, also diese ganze Kultur, was sich für dieses gute Essen und Trinken entwickelt hat die letzten Jahre, ist also Deutschland weit voraus. Also,
wirklich, würden Sie sagen, dass Deutschland weit voraus ist?
Also was die Entwicklung jetzt anbelangt, oder? Und auch von der Qualität her, weil es sind mittlerweile so viel, es hat sich so viel die letzten 25, 30 Jahre getan, und man sieht ja, Deutschland ist immer noch weltweit führend, alles was mit Bäckerei, Konditorei, gutes Essen, Trinken zu tun hat. Auch die Schokoladenkultur ist auch natürlich die letzten Jahre enorm gewachsen mit vielen kleinen, mittleren Firmen. Und man sieht ja natürlich, wenn man es vergleicht, eine typische belgische Praline kostet immer weniger. Warum? Die hat nicht 8, 9 Gramm, die hat teilweise 15, 20 Gramm pro Stück. Und 90% ist Pflanzenfett.
Okay, ja.
Also heißt, die Deutschen haben immer diese kleinen Pralinen, diese 8, 9 Gramm oder teilweise auch noch weniger, klein, fein, gut, frisch. Da ist Deutschland sozusagen immer noch führend.
Ja, wir erleben so einen kurzen Einschub natürlich auch in den Restaurants. Es gibt natürlich immer mehr Sterneköche in Deutschland. Das war natürlich vor 10, 15 Jahren, waren dann natürlich andere Nationen führend. Schokolade wollen wir noch ein bisschen haben. Tendenz steigend bei Ihnen im Geschäft auch, was Schokolade anbelangt, nicht nur die Pralinen, wie ist das?
Schokolade, wie gesagt, haben wir von der 5-Gramm-Mini-Tafel bis zur 3-Kilo-Tafel haben wir sehr viele Größen. Aber natürlich der Klassiker ist bei uns 90-Gramm, 100-Gramm-Tafel. Und da ist natürlich ein Trend die letzten 8, 9, 10 Jahre, dass die Leute immer mehr dunkle Schokolade essen. Mhm. Das heißt Tendenz.
Weil nur weniger Zucker
drin
ist.
Weil weniger Zucker drin ist und weil es im Prinzip also auch diesen ganzen Geschmack von den Kakaobohnen, diesen ursprünglichen Geschmack, noch besser rausschmecken kannst, wenn du den Zucker ein bisschen weglässt. Und also, bei uns ist überproportional die letzten Jahre Schokolade mit 75-80%. Wir verkaufen Zehntausende, Hunderttausende Schokoladen nach Österreich an Direktvermarkter, Regionalläden, da wo wir sehr viele Sonderrezepte machen, mit Kürbis kombiniert, mit Himbeeren, mit Heidelbeeren, alles Mögliche, da wo eigentlich fast alles mit 80% bestellt wird.
Kakaoanteil.
Also wenig Vollmilch und sehr herbe Schokolade, kräftig, typischen Eigengeschmack. Und da merkt man, es ist also ein großer Trend, auch im deutschen Bereich, da wo viel in diesem dunklen Bereich läuft.
Man sagt ja immer, ab 70% Kakaoanteil kann man essen, was man mag, da haut es nicht auf die Hüften. Ist dem so?
Ich sage mal, es ist ja bei allen so, die Menge macht es und wenn du von allem in Maßen isst, dann hast du eigentlich nie ein Problem.
Die Dosis macht das Gift, hast du schön, gell? Bei der Schokolade natürlich genauso wie beim Alkohol. Ich möchte doch nochmal drauf zurückkommen, nämlich das, was wirklich gute Schokolade von einer schlechten Schokolade unterscheidet, dementsprechend die Frage, gibt es also Zutaten, Herr Dengel, die in der Schokoladenindustrie ganz normal sind, die Sie aber überhaupt nicht verwenden?
Da haben wir wieder, was wir schon gehabt haben. Also natürlich, Zucker ist schön und gut, aber wenn die Mengen teilweise schon bei 60-70% sind, dann ist es auch nicht mehr gesund. Und natürlich wird in der Industrie sehr viel auf Zucker gesetzt. Und was noch günstiger ist, teilweise Zucker, sind diese Palmfette, die was im Prinzip auch aus Ländern bezogen werden, da wo es also grenzwertig ist. Und auch teilweise die Zertifizierung, was da drauf haben, darf man nicht alles glauben, was drin ist, weil wenn du siehst, was da teilweise vor Ort abgeholzt wird und wie die Leute auch wieder leben, für das, was sozusagen unsere Industrie an Füllstoffen rein tut in die Schokoladen, das ist eigentlich, das geht gar nicht.
Das ist im Prinzip, ist das natürlich, ja, das ist im Prinzip Raubbau an der Gesundheit des Kunden, weil das kann nicht gesund sein.
Man merkt natürlich erst, wenn man krank ist, was man halt die letzten 20, 30, 40 Jahre gegessen hat. Und wenn man dann genauer hinschaut, was drin war, dann wundert man sich ja nicht mehr. Weil wenn es dann nur noch um Menge geht, um Preis geht, wenn ihr dann für ein paar Euro eine halbe Paletten kaufen kann, das ist natürlich auch nicht gesund. Also lieber etwas weniger, gut, frisch. Ich sage mal, es bei allen Bereichen so. Sie können eine frische Kuchen-Torten kaufen oder Sie können eine TK-Ware kaufen.
Ja.
TK wird immer nach TK schmecken. Also jeder, sage ich mal, der was gar nichts versteht und gar keine Ahnung hat, wenn du dem was Frisches siehst und eine TK-Ware, das wird jeder, egal welche Studien das gibt, das ist alles Humbug, wird jeder sofort rausschmecken.
Zum Schluss in dieser Gesprächsrunde nochmal kurz zum Preis. Es gibt ja Schokoladentafeln für 5, 6 Euro. Die haben dann aber nicht 100 Gramm, sondern vielleicht gerade nochmal 25 oder 30. Liege nicht ganz falsch, oder?
Ja, natürlich gibt es immer auch Kollegen, die das Ganze ein bisschen überspannen im Bogen. Unsere Philosophie ist, es muss für jeden was dabei sein. Es muss vom Schüler bis zum Millionär alles dabei sein und du musst da alles leisten können. Und da liegt das Preisgefüge bei uns je nach Sorte zwischen 3 Euro und sagen wir 4 Euro. Über 4 Euro kommt eigentlich bei uns gar nicht.
4 Euro für wie viel Gramm?
Etwa 90-100 Gramm.
90-100 Gramm.
Je nachdem, welche Sorten du hast, wie kompliziert. Natürlich, wenn du Sorten hast mit Macadamia-Nüssen, wo die Macadamia sehr teuer ist, dann hast du natürlich mal schnell höhere Preise. Aber wenn du auf normale Sorten Vollmilch, Karamell, Cappuccino, Schokolade mit verschiedenen Mandelnüssen drauf und verschiedenen Zutaten, dann ist eigentlich mal gut die 4 Euro.
Ja. Vanille ist sehr teuer zurzeit oder immer noch, oder?
Vanille ist sehr teuer, wobei Vanille wir in die Schokolade gar keine Vanille rein dann, weil das eigentlich auch viel am Platz ist, weil die schmecken sich gar nicht raus.
Okay, schauen. Da müssen wir so viel Mengen rein tun,
so
oder?
Rein, Schokolade hat Vanille nichts verloren, weil sie brauchen für Schokolade nur die 3 Zutaten und die in einer guten Reihenfolge, da brauchen sie eigentlich keine Vanille in der Schokolade.
In der Vorbereitung des heutigen Genussmontages hat meine Redakteurin, die Edith Schowalter, an dieser Stelle vielen Dank, wirklich eine interessante Zahl gefunden. In Bayern ist es nämlich so, dass jede Woche eine Bäckerei zumacht. Es gibt also immer weniger Bäcker. Da ist also ein ziemlich großer Konzentrationsprozess im Gang. Das wissen wir alle. Herr Dengel, wenn man diese ganzen Rohlinge dann irgendwann verspeisen, ich verspeise nicht, aber es gibt viele, die verspeisen, das schmeckt natürlich noch nichts. Aber jetzt kommt Konfiserien gibt es immer mehr. Wie erklären Sie sich das?
Es ist ein eindeutiger Trend, auch in vielen Ländern, dass die Leute wissen wollen, wo es herkommt. Die möchten da hinfahren, die möchten da anschauen. Und genau das ist sozusagen in der Schokoladenpralinenbranche auch die letzten Jahre überproportional gewachsen, weil viele kleine Ein-Mann-Betriebe, Zwei-Mann-Betriebe oder Seiteneinsteiger, die was jetzt gar nicht gelernt haben, die haben gesagt, das macht mir Spaß, das gefällt mir, ich mache das selber. Mhm. Die gießen dann ihre Schokoladen selber, die machen ihre Pralinen so, und da kommen auch viele tolle, schöne Produkte raus. Also das ist gar nicht so, das ist gar nicht ohne. Und mittlerweile ist erfahren, wie viele Kaffeeröstereien, was sich auch die letzten Jahre
überproportional entwickelt.
Mhm. In fast jedem zweiten Ort gibt es einen Kaffeeröster.
Und ist ja noch so klein.
Und noch so klein. Aber die hat Top-Qualität, da röstet jeder anders, du hast unterschiedliche Geschmäcker. Das ist genau das, was eigentlich die Leute wollen. Aber es ist auch eine Rückkehr zur Regionalität. Ich will wissen, wo es her ist,
woher
was macht
das?
Ihr, nichts anonym. Und wenn du den Bezug hast, wenn du den Bezug zu den Lebensmitteln hast, dann sagst du, ich gebe halt ein paar Cent mehr aus, dann kostet halt mal die Handyrechnung mal ein bisschen weniger und dafür gebe ich ein bisschen mehr fürs Essen aus. Dann hast du auch was davon und du weißt, wo es herkommt und es schmeckt.
Wie viele Handwerksbetriebe haben ja große Schwierigkeiten, wissen wir alle, Auszubildende zu finden. Wie schaut es da bei Ihnen aus, beim Dengel in Rott?
Eigentlich haben wir in der Hinsicht eigentlich gar keine Probleme, weil wir eigentlich schon seit 26 Jahren genau dagegen arbeiten. Das heißt, wir machen laufend Praktikum für die jungen Leute, wir laden Kindergärten ein, die Schulen können bei uns Führungen machen jederzeit, dass die Leute, der Nachwuchs einen Bezug hat, was macht er? Nicht nur lesen oder irgendwo habe ich was gehört, sondern die Kinder bei uns reinkommen, können das anschauen, können sehen, wie wird das gemacht. Und dann hast du auch langfristig kein Problem, dass du neue Lehrlinge findest, weil es gibt, von 50 ist immer einer dabei, der sagt, das gefällt mir, ist schön, habe ich einen Bezug dazu und das funktioniert.
Welche Voraussetzungen sollte der Lehrling mitbringen, wenn er ihren Job machen möchte, wenn er Konfisseur werden möchte?
Ich sage mal, wir haben da ganz ohne Vorbehalte, weil viele, sage ich mal, das geht guter Hauptschulabschluss, bis nach oben alle Grenzen offen, sage ich mal. Wichtig ist, wenn ich motiviert bin, wenn ich eine gewisse Leidenschaft an den Tag lege, kann ich alles machen und es muss mir nicht alles in die Wiege gelegt sein. Ich kann jetzt auch alles lernen.
Sie sind ja, Herr Dengel, noch keine 50, haben in Ihrem Berufsleben wirklich schon, ja, man kann sagen, Respekt, ganz schön was erreicht. Was sind jetzt Ihre nächsten Ziele? Immer größer werden, immer mehr wachsen noch? Passt?
Ich sage mal, Ziele ist relativ, natürlich hast du gewisse Ziele, was du dir auferlegst, sage ich mal, aber mir sind viele Sachen, wo du eigentlich nächstes Jahr gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Mhm. Du musst im Prinzip immer schauen, dass du die Entscheidungen so triffst, dass es im Prinzip nicht zu spektakulär ist, sondern dass du es immer einen Schritt nach dem anderen machst. Und wichtig natürlich Gesundheit, du musst natürlich fit sein, die Mitarbeiter müssen fit sein und wenn da alles passt und klappt, natürlich Nachwuchs auch wichtig, wenn du den Nachwuchs hast, dann siehst du, ja, es kommen neue nach, es sind neue Lehrlinge da, dann macht es auch Spaß und dann hast du auch natürlich die Ambitionen, dass du auch dementsprechend weitermachst.
Und da jetzt beim Dengel in Rott eh uns alle zuhören, stelle ich Ihnen zum Schluss noch eine Frage. Sind Sie ein strenger Chef?
Ich glaube eigentlich relativ normal, sage ich mal.
Also, was heißt normal?
Ich laufe jetzt nicht schreiend in der Gegend rum, sage ich mal. Also ich glaube, dass es eigentlich alles im Rahmen ist, würde ich mal sagen.
Im Rahmen, gut. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken, Konfisseur Uwe Dengel aus Rott am Inn.
Wieso, danke fürs Thema.
Ja, es war total interessant, mit Ihnen zu ratschen. Es ist wirklich unglaublich, wie viel hinter dem Thema Schokolade und Pralinen steckt. Und mich hat ganz besonders beeindruckt, dass die Firma Dengel wirklich in Kolumbien und in Paraguay wirklich ordentlich bezahlt, die Bauern dort, für den Zucker respektive für den Kakao. Nochmals besten Dank für Sie.
Danke fürs Kommen.
Ja, alles Gute, gesund bleiben und alles Gute für Ihre Firma.
Servus. Wünsche ich auch an euch alle. Dankeschön.